Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Danke, Jesus, für dein Wort und dass wir reinschauen dürfen und lesen dürfen und dass du selbst, der allmächtige und lebende, lebendige Gott, dadurch redet, dadurch kommuniziert. Und bitte hilf du uns beim Reden, beim Hören. Schenk Kraft und Konzentration und wirk du durch deinen Heiligen Geist in uns deine Wahrheiten, dass sie in unserem Leben Wirklichkeit werden. Zu deiner Ehre und uns zum Segen. Amen. Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten viele Deutsche ihre Heimat verlassen. Aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen und anderen Teilen zogen sie in das heutige Gebiet der Bundesrepublik. Die Heimatvertriebenen. Die Deutschen waren unter Hitler gegen viele ihrer Nachbarn in den Krieg gezogen. Sie brachten großes Leid über ganz Europa und jetzt wurden sie selbst vertrieben. In der Heimat bleiben war keine Option. Sie verloren alles und mussten neu anfangen. Sie flohen, um überhaupt leben zu können. Heimatvertriebene. Geflohen, um zu leben. So lautet der Titel für die Predigt heute Morgen. Heimatvertriebene geflohen, um zu leben. Letzte Woche hatten wir noch die Perspektive aus Eden, im Garten Eden, dem Anfang. Der Mensch ist zwar klein, klitzeklein, aber von Gott als sein Repräsentant auf Erden eingesetzt. Die Perspektive ist heute eine andere. Der Mensch ist geprägt von Krieg und Tod. Er musste seine Heimat im Garten Eden verlassen und er ist seitdem auf der Suche nach einer neuen Heimat. Das können wir im Psalm 144 entdecken. Und da wird genau diese Frage von letzter Woche gestellt. Was ist der Mensch? Herr, was ist der Mensch, dass du Kenntnis von ihm nimmst? Der Sohn des Menschen, dass du ihn beachtest? Wir sehen in Psalm 144, wie der Mensch erstens sich durchs Leben kämpfen muss, er zweitens mit der Endlichkeit unzufrieden ist und er drittens aber immer in der Heimat Wurzeln schlagen will. Der Mensch, ein Heimatvertriebener, er musste fliehen, aber er soll leben. Und dazu muss er sich durchs Leben kämpfen, die ersten vier Verse. Es beginnt mit Vers 1. Von David: Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Der Psalm ist von David und David war ein Mann des Krieges und er war ein Mann Gottes. Und da sagt er jetzt: Gott, ich lobe dich. Ich lobe dich dafür, dass du mir beibringst zu kämpfen. Also wirklich kämpfen. Zu wissen, wie man seine Hände benutzt, um im Krieg Männer mit dem Schwert zu töten. Das ist das, was hier gemeint ist bei David. David, er war ein erfahrener Krieger. Er hat viele Männer im Krieg getötet. Und sein Leben war selbst auch bedroht. Im Krieg oder wenn er vor Saul auf der Flucht war, Leute wollten David umbringen. Und da geht David davon aus: Gott, du bist es, der mir den Sieg schenkt. Du ergreifst Partei, stellst dich auf meine Seite und kämpfst mit mir gegen die anderen. David nennt Gott schon hier mein Fels. Und er redet Gott weiter ähnlich an in Vers 2. Gott, meine Gnade, meine Burg und meine Zuflucht, mein Retter, mein Schild und der, bei dem ich mich berge, der mir Völker unterwirft. Also Gott ist Davids Hilfe, seine Festung, sein Beschützer. Ihm ist er gnädig und die anderen unterwirft er Davids Herrschaft. Gott, der mir Völker unterwirft. Und hier ist jetzt nicht so klar, wie er von da aus auf diese Frage nach dem Menschen kommt, in Vers 3 dann. David als König, er musste Krieg führen. Sein Leben war bedroht und das Leben anderer war bedroht. Man bedrohte sich gegenseitig. Und David scheint jetzt nicht zu überlegen, ob und welcher Krieg moralisch gerechtfertigt ist. Aber er fragt nach dem Menschen generell, wozu auch seine Feinde gehören. David, ein Mensch, der Krieg führt und der von Gott den Siegen bekommt, denkt über das Leben aller Menschen nach. Vers 3. Herr, was ist der Mensch, dass du Kenntnis von ihm nimmst? Der Sohn des Menschen, dass du ihn beachtest? Es ist dieselbe Frage wie im Psalm 8. Gott, wie kommst du dazu, dass du Beziehung zu uns suchst? Und das, wo wir nicht einfach klein sind wie im Psalm 8, sondern wir sterbliche Menschen sind, die sowieso nur kurz leben und die sich gegenseitig manchmal umbringen wollen. Und dieses kurze Leben, das haben wir dann nochmal in Vers 4 ganz eindrücklich beschrieben. Vers 4. Der Mensch ergleicht dem Hauch. Seine Tage sind wie ein vorübergehender Schatten. Der Mensch ist wie ein Hauch. Wie wenn es so kalt ist, wie zur Zeit, wir draußen ausatmen, es ist kurz Dampf da, aber es verflüchtigt sich sofort. Der Mensch, so ist er. Seine Tage sind wie ein vorübergehender Schatten. Also wenn die Sonne scheint und eine Wolke vorüberzieht, kurz ist Schatten da und dann schon wieder nicht mehr. Unser Leben, gemessen daran, wie alt Gott ist, wie alt diese Erde ist, wie alt die Bäume sind oder der Boden, auf dem wir stehen. In 100 Jahren wird uns niemand mehr kennen. Oder kennst du deine Vorfahren, die vor 100 Jahren gelebt haben? Die wenigsten von uns. Vielleicht kennst du gerade so noch ihren Namen. Nein, unser Leben ist kurz. Und das im Krieg umso mehr. Und woher kommt das? Die Antwort der Bibel ist, es war nicht immer so. Aber seit der Mensch aus Eden gehen musste, seitdem ist das so. Der Mensch war ungehorsam und als Konsequenz muss er sterben. Als Konsequenz kann er nicht mehr leben. Und was das bedeutet, was Todsein bedeutet, nicht mehr leben können bedeutet, das beschreibt Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Schöpfung und Fall einmal so treffend. Und er schreibt da, was heißt Todsein? Es heißt nicht Aufhebung des Geschaffenseins, sondern es heißt vor Gott nicht mehr leben können und doch vor ihm leben müssen. Todsein in diesem Sinne heißt das Leben nicht als Gabe, sondern als Gebot haben. In dem Gebot des Lebens ist von mir etwas gefordert, das ich nicht in der Lage bin zu erfüllen. Ich soll aus mir selbst heraus, von mir her leben und kann das nicht. Der gefallene Adam lebt auf seinen Tod hin. Sein Leben ist aufs Sterben hin erhaltenes Leben. Warum? Weil Adam mit der Frucht des Baumes der Erkenntnis den Tod in sich hineingegessen hat. Adam ist tot, bevor er stirbt. Der Mensch ist tot, denn er hat sich vom Baum des Lebens abgeschnitten. Er lebt aus sich selbst und kann doch nicht leben. Er muss leben und kann doch nicht leben. Das heißt tot sein. Zitat Ende. Der Mensch, er ist geistlich tot. Sein Leben ist aufs Sterben hin erhaltenes Leben. Er soll aus sich selbst herausleben und er kann es nicht. Oder läuft dein Leben immer wie geplant oder gewünscht? Noch was wir vorhin von Thomas gehört haben. Wir können nicht leben, wir sind so bedroht von Sucht, von Falschem, von Sünde und letztendlich vom Tod. Und so müssen wir uns so oft einfach durchs Leben kämpfen. Das ist die Situation nach Eden, nach dem Sündenfall. Die Welt ist ein lebensfeindlicher Ort geworden. Selbst ohne Krieg müssen wir uns durchs Leben kämpfen. Oft einfach tun, was getan werden muss. Auch wenn wir jetzt gerade lieber was anderes machen wollen, auch wenn wir was anderes fühlen. Wir müssen tun, was unsere Pflicht ist. Manchmal nur, um zu überleben, um irgendwie durchzukommen und den Tag zu schaffen. Wenn du dich Tag für Tag zur Arbeit schleppst,
du schwer krank bist und du vielleicht gerade so dich aus dem Bett aufraffen kannst oder vielleicht auch noch nicht mal das. Du dich den ganzen Tag um deine Kinder kümmerst, du dich fragst, drehen wir uns da nicht einfach ständig nur im Kreis? Wir müssen uns keine Illusionen machen. Manchmal, oft ist unser Leben einfach Kampf. Und nicht immer kommen wir da unbeschadet raus. Und dann geht es manchmal mehr darum, den Schaden in Grenzen zu halten, zu versuchen, dass nicht noch mehr kaputt geht. Du vielleicht Entscheidungen treffen musst, die wehtun, du andere damit verletzt oder auch manches, was du falsch gemacht hast, sich nicht wieder gut machen lässt. Oder manches, was dir angetan wurde, sich nicht wieder gut machen lässt. Nein, manche Wunden bleiben bis zum Schluss. Dass ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, ist auch nach 20 Jahren, tut das noch weh. Man hat vielleicht gelernt, ein bisschen besser damit umzugehen. Wir kommen nicht unbedingt unbeschadet durch dieses Leben. Manchmal geht es mehr darum, den Schaden zu begrenzen. Und so können wir auch manchen Krieg sehen. Auch viele oder alle von denen, die David geführt hat. Was, wenn ein abscheulicher Krieg losbricht? Und du bist Staatsoberhaupt, musst einen Staat leiten. Kann da ein Staat oder ein Staatsführer wie David eine andere Wahl haben, wie mit Krieg auf Krieg zu antworten, einfach um Schaden abzuwenden und einen noch größeren Schaden zu verhindern? Unser Leben ist bedroht, manchmal von kurzer Dauer. Wir erleiden Schaden, Wunden. Durch die Sünde fügen wir sie anderen zu und tragen auch selbst welche davon. Und was mich hier an David beeindruckt und was ich auch noch selbst zu lernen habe, er ist in dem ganzen Psalm nicht pessimistisch. Er sagt, ja, das Leben ist kurz und es ist bedroht. Aber dann kämpfe ich eben. Und Gott, du bist es, der mich lehrt zu kämpfen. David, er nimmt diesen Kampf an. Er schmeißt sich ganz auf Gott und kämpft. Mit einem Lob in dem Mund und ohne zu klagen, ach, wie nervig das jetzt alles ist. Und dann auch mit dieser Frage, die so eine entscheidende Frage ist. Gott, was sind wir, dass du noch an uns denkst? Der Mensch geht von dir weg, seit Eden immer weiter. Und trotzdem willst du Beziehung zu uns haben. Und so klingt hier schon an, wovon David ausgeht. Der Kampf und der Krieg ist nicht alles. Wenn du Gott uns hilfst, beizustehen, dann wird da doch noch was kommen. Und so ist David mit dieser Endlichkeit unzufrieden. Er will da nicht stehen bleiben und sein Gott gibt ihm allen Grund dazu. Und so betet David und bittet, Herr, greif ein. Die nächsten Verse. Das beginnt mit Vers 5. Herr, neige deinen Himmel und steige herab. Rühre die Berge an, dass sie rauchen. Also von oben soll Gott seinen Himmel herabneigen. Der Ort, wo er wohnt, der unsichtbare Bereich, das soll er der Erde annähern und er selbst herabsteigen. Und dann beschreibt David eine Theophanie, eine Gotteserscheinung. Er bittet darum. So wie Gott es im Alten Testament manchmal gemacht hat, soll er es auch jetzt tun. Zum Beispiel am Berg Sinai, nach dem Auszug aus Ägypten, da steigt Gott auf den Berg Sinai herab, gibt die Gebote an das Volk. Und er selbst ist nicht wirklich zu sehen, selbst für die nicht, die ganz nah rankommen. Aber Wolken, Blitze und Donner, das ist für alle zu sehen. Und die Israeliten haben da nicht einfach ein gewöhnliches Gewitter interpretiert als, oh, da kommt jetzt Gott. Nein, ich glaube, dass sie auch das damals schon unterscheiden konnten. Was sich da am Gipfel zusammengebraut hat, das war kein normales Gewitter. Und so ist es auch hier. Es beginnt schon in Vers 5 mit den Bergen, dass sie rauchen. Und dann Vers 6. Bitte an Gott, blitze mit Blitzen und zerstreue sie. Schieße deine Pfeile ab und verwirre sie. Also Gott soll kommen, erscheinen, seine Macht zeigen, wie am Berg Sinai, eingehüllt in mächtige Naturvorgänge. Gott benutzt diese Naturvorgänge, um seine Herrlichkeit zu bedecken. Und warum das alles? Um David zu retten. Er ist immer noch in der Kriegssituation. Vers 7 und 8. Strecke deine Hand aus von der Höhe. Reiße mich heraus und rette mich aus großen Wassern, aus der Hand der Söhne der Fremde, deren Mund Falsches redet, deren Rechte eine Rechte der Lüge ist. Und hier klingt es jetzt nicht mehr so nach einem Kampf mit Waffen, sondern eher nach einem Kampf um Gerechtigkeit. Die anderen, die Söhne der Fremde, die Gott nicht kennen, sie reden Falsches. Und mit ihrer rechten Hand machen sie das Gleiche, sie tun Falsches, tun Unrecht. Und damit schaden sie anderen und bringen andere in große Schwierigkeiten. Und diese Verse 7 bis 8, die werden gleich in Vers 11 nochmal wiederholt. Davor geht David aber fest davon aus, dass Gott ihm helfen wird. Also er verspricht Gott schon, ihn zu loben. Und zwar mit einem neuen Lied. Vers 9. Gott, ein neues Lied will ich dir singen, auf der Harfe von 10 Saiten will ich dir spielen. David will Gott mit einem neuen Lied loben, weil in den alten Liedern Gottes erneutes Eingreifen noch nicht besungen wird. Ein neues Lied, weil David weiß, Gott, du wirst mich auch jetzt, auch diesmal retten. Das haben wir ganz explizit dann nochmal in Vers 10. Du, der Rettung gibt den Königen, der seinem Knecht David entreißt, dem verderblichen Schwert. Damit rechnet David. Sein Gott, der ihm schon so oft geholfen hat, gibt ihm allen Grund, das zu hoffen. Das todbringende Schwert hat nicht das letzte Wort. Du, Gott, willst mein Leben. Die Endlichkeit ist nicht meine Bestimmung. Und in dieser Zuversicht bittet er nochmal. Und nach Vers 9 und 10 hört sich das schon viel zuversichtlicher an als davor. Vers 11, reiße mich heraus und rette mich aus der Hand der Söhne der Fremde, deren Mund Falschheit redet und deren Rechte eine Rechte der Lüge ist. Das heißt, David ist mit der Endlichkeit unzufrieden, mit dieser Sterblichkeit. Er will da nicht stehen bleiben, will nicht im Krieg bleiben, nicht dabei bleiben, dass sein Leben kurz ist und dann ist es halt vorbei. Sondern er bittet Gott, einzugreifen, so wie er es schon so oft getan hat und so wie Gott ja auch jedes Menschen gedenkt. Vers 3. David weiß, da muss es doch mehr geben. Da muss es doch mehr geben. Ähnlich ging es viele Jahre auch C.S. Lewis. C.S. Lewis hat selbst im Ersten Weltkrieg an der Front gekämpft. Er hat Menschen sterben sehen, war selbst vom Tod bedroht, hat schreckliche Dinge gesehen. Und all das bestärkte ihn darin, es gibt keinen Gott. Aber C.S. Lewis trug eine bestimmte Kindheitserfahrung mit sich herum, die ihn sein Leben lang beschäftigte und sich immer wieder wiederholt hat in ähnlicher Weise. C.S. Lewis hasste die Schule. Er war länger auf dem Internat und umso mehr liebte er die Ferien. Dann hatte er dieses Gefühl, wenn man morgens aufwacht und es war der letzte Schultag. Dieses Gefühl brannte sich tief in ihn ein. Nur noch heute und dann geht es für einige Wochen nach Hause in die Ferien. Vielleicht kennst du das auch noch ein bisschen aus deiner Schulzeit. Ein Gefühl der höchsten Freude. Und C.S. Lewis beschreibt es, dass er ein ähnliches Gefühl auch nach seiner Schulzeit immer wieder hatte. Große Freude, von Schönheit begeistert sein. Glück empfinden, ganz tief in einem drinnen, sodass der ganze Körper davon ergriffen ist. Freude, das, wozu der Mensch auch fähig ist. Und das erlebt er immer wieder. Und C.S. Lewis merkte, diese Freude, das passt nicht zu meinem naturalistischen Atheismus. Wenn die Welt keinen Schöpfer hat, woher kommt dann all die Schönheit? Woher kommt die Freude, die Fähigkeit, Freude zu erfinden und immer wieder Freude? Woher kommt das, dass ich das empfinden kann? Mein Atheismus und Rationalismus geben mir darauf keine Antwort, was ich als Mensch ersehne und empfinde. Und dann nach einem längeren Weg erkannte er es. Erst kam der Glaube an einen Gott und dann, ja, dieser Gott hat sich mir in Jesus geschenkt. Auf der Suche nach Freude fand C.S. Lewis den, von dem alle Freude kommt. Er war mit der Endlichkeit unzufrieden und durfte erleben, wie Gott sich bemerkbar macht in dieser Welt. Mit Freuden, mit Pfeilen der Freude, wie er es mal gesagt hat. Und das Ganze hat er mal folgendermaßen zusammengefasst. Und das gilt, sagen wir mal, für alle Menschen. Wenn ich aber in meinem Inneren ein Verlangen spüre, das durch kein Erlebnis dieser Welt befriedigt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür die, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Der Mensch, er spürt dieses Verlangen nach mehr. Uns ist die Ewigkeit ins Herz gelegt, wie der Prediger sagt. Das hier kann doch nicht alles sein. Menschsein heißt auch immer zu hoffen und mit der Endlichkeit unzufrieden zu sein. All das kommt von Gott. Er ist die Quelle dieser Hoffnung. Und ihm gäbe es nichts Schönes in dieser Welt, nichts, was uns den Hinweis gibt, dass es da noch mehr geben muss. Deshalb, wie David, richte deine ganze Hoffnung auf Gott. Wenn du es leid bist zu kämpfen, sag es ihm. Bete zu ihm. Bitte ihn, dir zu helfen. Und lobe ihn, wenn er dir geholfen hat. Lobe ihn, wenn er dir neue Kraft gegeben hat. Gott ändert nicht immer die Situation. Er macht nicht, dass alles so läuft, dass es für dich angenehm ist. Jenseits von Eden, geprägt von Sünde, wäre das nicht das Beste. Besser ist, wenn seine Kraft in unserer Schwachheit zur Vollendung kommt und du dir an ihm und an seiner Gnade genügen lassen kannst. Das ist weit mehr als aller Reichtum in einer Welt, die neu gemacht werden wird. Unzufrieden mit der Endlichkeit. Wissen, da muss es doch noch etwas anderes geben. Das war der zweite Punkt und mit diesem Blick, mit diesen Versen schauen wir jetzt uns noch die letzten Verse an. Gott hat uns Heimat bereitet. Deshalb können wir in der Heimat Wurzeln schlagen. Und da beschreibt David jetzt, was er erwartet, wonach er sich sehnt und was dem Menschen eigentlich als Segen zugedacht ist. Das erste ist Familie, Vers 12. Dass unsere Söhne seien gleich Pflanzen, die großgezogen wurden in ihrer Jugend. Unsere Töchter gleich Ecksäulen geschnitzt nach der Bauart eines Palastes. Also unsere Kinder sollen glücklich aufwachsen können. Und David beschreibt das wieder in so wunderschönen Bildern. Die Söhne wie prächtige Pflanzen, sie dürfen eine intensive Pflege als Heranwachsende genießen. Und das brauchen sie. Jemand, der sie heranzieht, der sie erzieht. Und die Töchter, sie sind wie edle Säulen, edle und feste Säulen. Und auch in sie muss man genauso viel, darf man genauso viel investieren. Man darf sie mit einer feinen Handhabung für herrliche Aufgaben vorbereiten. Und dieses erste Wort, dieses das, unsere Söhne, seien wie Pflanzen. Das zeigt, dass es hier um ein Ziel, eine Absicht geht. Das Ziel von dem davor, dem Kämpfen und dem Bitten. Dass alles, dass unsere Kinder gut aufwachsen können. Sie nicht bedroht sind von Krieg, sondern sie beschützt sind. Und dann beschreibt David hier, was zu unserem Menschsein einfach so sehr dazugehört. Familie. Menschsein ist ohne Familie nicht möglich. Auch wenn es nicht jeder gleich schön erleben darf und nicht jeder die ganze Zeit seines Lebens Familie hat. Aber damit ein Mensch überhaupt entstehen kann, braucht es immer einen Mann und eine Frau. Es ist eine biologische Notwendigkeit vom Schöpfer angelegt. Und wenn es zum Beginn des Lebens beides braucht, dann auch danach. Familie, gesunde Familie. Es ist so wichtig. Und dann ist Familie aber auch immer Teil der Gesellschaft und deutet darauf hin, auch was, wie David das hier nennt, er spricht von unseren Söhnen und unseren Töchtern. Sie gehören einer Familie oder in eine Familie, ja. Aber auch als Gemeinschaft, als Gemeinde haben wir den Auftrag, uns um die heranwachsende Generation zu kümmern. Unsere Söhne, unsere Töchter. Diesen Auftrag haben wir vor allem da, wo ein Elternteil fehlt, aus welchen Gründen auch immer. Unsere Söhne und unsere Töchter sollen gut aufwachsen können. Das hat David hier im Blick. Familie, es ist so ein Segen Gottes. Es ist die Keimzelle einer jeden Gesellschaft und der Brutkasten eines jeden Menschen. Und dann das Zweite, und auch das gehört zu unserem Menschsein so sehr dazu. Arbeiten, wirtschaften, Vers 13. Und auch das wieder eine Folge oder die Absicht von dem davor, dass unsere Speicher seien gefüllt, sie mögen Nahrung spenden von jeglicher Art. Unser Kleinvieh mehre sich tausendfach, zehntausendfach auf unseren Fluren. Und noch Vers 14, unsere Rinder seien trächtig, ohne Riss und Fehlgeburt. Also David fängt hier mit der grundlegendsten aller Arbeiten an, der Landwirtschaft. Wenn es die nicht gäbe, hätten wir einfach alle nichts zu essen. Und damals war die Gesellschaft noch viel landwirtschaftlicher geprägt als heute. Also fast jeder war entweder hauptberuflich Bauer oder Erntehelfer oder so, oder er hat zumindest selbst ein bisschen was angebaut. Und ist das auch hier so schön beschrieben. Und zwar nicht einfach, okay, wir haben Wohlstand, wir haben volle Speicher, viel zu essen und viel Viehbesitz, sondern das alles selbst erwirtschaftet. Weil sie ja damals in einer Landwirtschaftsgesellschaft lebten. Anders kann da ein reicher Ertrag nicht kommen. Gut gearbeitet, das, was da ist, gut genutzt und daraus viel erwirtschaftet. Verschiedenste Vorräte in den Speichern, leckeres Obst, Gemüse, Getreide, gepresstes, gegorenes, alles, was das Herz begehrt. Und eine Herde, die immer größer wird, durch gute Pflege, durch Frieden im Land und durch den Segen Gottes. Und viel Vieh bedeutet viel Schafwolle, warme Kleidung, Decken, Milch von Kühen und wenn man ganz viel hat, sogar Rind oder Lammfleisch. Viele Dinge gegeben zum Genuss und daran selbst mitarbeiten zu dürfen. Und dann das Letzte noch in Vers 14 im zweiten Teil, öffentlicher Frieden. Als ganze Gemeinschaft, als ganze Gesellschaft hat man nichts zu beklagen. Dass kein Klagegeschrei sei auf unseren Plätzen. Diese Dinge. Und dann fragt man sich, wo gibt es denn sowas? Wo gibt es sowas, was hier beschrieben ist? Aber wir erinnern uns, das erhofft David. Er erhofft sich das vom Eingreifen Gottes. Und das, weil er Gott genau so kennengelernt hat. Als freundlich und als lebensbejahend. Und dann ist hier nichts anderes beschrieben wie Gottes Schöpfungssegen. Das, was er dem Menschen in Eden schenken wollte. Familie, eine glückliche Gemeinschaft, reiche Versorgung, an der der Mensch selbst mitarbeiten darf. Wo gibt es sowas? Fortgeschickt aus Eden gibt es das nur noch bruchstückhaft. Der Mensch hat es selbst verschuldet, hat keinen Anspruch darauf und trotzdem rechnet David damit, dass Gott diesen Segen schenkt. Dass Gott diesen Segen schenken wird oder Gott ihn sogar jenseits von Eden und trotzdem noch in dieser Welt Gott diesen Segen schenkt. Denn David sagt, Vers 15, glücklich das Volk, dem es so ergeht. Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Das Volk kann sich glücklich schätzen, dem es so ergeht. Und welches Volk hat am ehesten die Chancen, in diesen Genuss zu kommen? Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Herr ist. Das Volk, das mit dem Gott der Bibel lebt, mit Jahwe, der in Jesus Christus herabgestiegen ist in unsere Endlichkeit. Und dann glaube ich, ist diese Welt für einen Christen immer beides. Die Welt ist immer Heimat und Fremde zugleich. Heimat, sofern sie Gottes Schöpfung ist. Gott hat seine Schöpfung dazu gedacht, darin zu Hause zu sein, mit allem, was dazugehört. Die Menschen um einen herum, die eigene Familie, das, was man auch von der Familie oder in der Familie gelernt bekommen hat, auch an Kulturgut, die Art zu leben, Essensgewohnheiten, das gehört zu unserem Menschsein, weil es Teil von Gottes Schöpfung ist. Genauso wie Arbeiten und Wirtschaften, das gab es schon in Eden und wurde erst durch unseren Sündenfall zu einer Last. Im Speise deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Die Welt wurde ein lebensfeindlicher Ort, eigentlich in allen Dingen. Und dann sind diese Verse hier mit Hoffnung zu lesen. Mit Jesus hat Gott begonnen, den Sündenfall rückgängig zu machen, unsere Schuld zu vergeben. Und wenn jemand in Christus ist, gehörst du zu Jesus, dann bist du eine neue Schöpfung. So heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17. Du bist eine neue Schöpfung. Gott hat begonnen mit dir, den Sündenfall rückgängig zu machen. Und dann bist du dabei, wenn Gott seinen herrlichen Plan weiter ausführt. Da kannst du mit den Heiligen der Offenbarung Gott neue Lieder singen, wie David hier. Und das wird ähnlich klingen wie in Offenbarung 5, Vers 9, wo es heißt, und sie singen ein neues Lied und sagen, du, Jesus, bist würdig, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Und die aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und dann wird Gott eines Tages diesen ganzen Segen schenken. Er wird alles neu machen. Er wird eine neue Schöpfung, eine neue Heimat bereiten. Er wird das denen schenken, die ihn schon jetzt als Gott lieben. Eine Heimat, in der wir für die Ewigkeit Wurzeln schlagen können. Und über diese Heimat heißt es in Offenbarung 22, dem letzten Kapitel der Bibel. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Glücklich das Volk, dem es so ergeht. Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist, dessen Haupt Jesus Christus ist. Das ist die Gemeinde. Wir, die Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen, sind ein Vorgeschmack genau darauf. Wir können wissen, was Heimat ist. Und wir können anderen helfen, Heimat zu entdecken, selbst da, wo sie in dieser Welt vor Gott und seinen Plänen davonlaufen. Und wir haben vorhin schon von Thomas diese wunderbare Arbeit gehört, die das macht, die anderen eine Heimat bietet, die anderen hilft zu entdecken, wo wirklich Heimat ist. Mit Familie, mit Wohngemeinschaft, mit Arbeit und ihnen so einen Vorgeschmack zu geben, sie darauf hinzuweisen, dass all das von Gott kommt. Das als Priorität zu haben, die Beziehung zu Gott, ihnen zu helfen, ihr Leben zu führen, ihre Probleme zu bewältigen in der Gegenwart Gottes. Und einer, der das auch tut, ist Stephen Beck. Er ist Gemeindegründer in Frankfurt und zum Abschluss möchte ich von ihm kurz erzählen, eine Geschichte, die er in seinem Buch über diese Gemeindegründung in Frankfurt schreibt. Stephen Beck, er kommt eigentlich nicht aus Deutschland. Seine Eltern sind Amerikaner. Mit ihnen zog er 1957 nach Deutschland, da war er anderthalb. Und so wuchs er im Nachkriegsdeutschland auf und fühlte sich eigentlich als Deutscher unter Deutschen. Aber er war kein Deutscher und er wurde auch nicht so behandelt. Schon als Kind erlebte er Feindseligkeiten, starre Blicke, die ihn durchbohrten, wenn sie herausfinden, dass er in New York geboren war. Oder das damals beliebte Schimpfwort, das viele zu ihm sagten, Ami, go home, Ami, geh nach Hause. Dann kam der Umzug nach Wien, da war es nicht viel besser. Ein paar Oberschullehrer gaben ihm regelmäßig eine Ohrfeige oder riefen ihn im Klassenraum nach vorn, einfach nur, um ihn lächerlich zu machen. Später erfuhr er, dass seine zwei Kontrahenten am Gymnasium während des Zweiten Weltkriegs in der SS gewesen waren. Mit 17 Jahren kehrte er in die USA zurück, aber war er Amerikaner, war er Deutscher oder Österreicher? Er wusste es selbst nicht. Er studierte Theologie, heiratete und begann mit Gemeindegründungen. Und er liebte all das. Seine zweite Gemeinde gründete er in Toronto, in Kanada. Dort nahmen sie die kanadische Staatsbürgerschaft an, damit die Deutschen nie mehr sagen könnten, Ami, go home. Und dann erzählt er weiter und ab hier zitiere ich ihn wörtlich. Eigentlich wollte ich nicht mehr nach Deutschland zurück. In mir lebten einfach zu viele schlechte Erinnerungen an kritische Menschen ohne jeglichen Sinn für Humor. Menschen, die mich für Dinge verantwortlich machten, für die ich nichts konnte. Oder die mich in der Schule schikanierten, weil ihnen mein Bestes nicht gut genug war. Der Spruch Ami, go home hatte sich offensichtlich tief in meine Seele eingegraben. Sie können sich vorstellen, wie aufgewühlt ich war, als ich 2002 eine E-Mail aus Deutschland erhielt, die letztlich besagte, Ami, komm herüber und hilf uns. Es war eine Einladung der Freien Theologischen Hochschule in Gießen als Dozent für praktische Theologie. Man lud mich ein, zu lehren, was ich über den Dienst für Jesus in und durch Gemeinde gelernt hatte, einschließlich eines Kurses über Gemeindegründung. Der Kampf zwischen meinen inneren Narben und der Berufung Gottes entfachte einen 3 Jahre langen Sturm in meiner Seele und meiner Familie. Im September 2005 trafen Susan und ich die Entscheidung, nach Deutschland zu ziehen. Der Ami kam nach Hause. Der Ami kam nach Hause. So kann er es 12 Jahre später sagen, Deutschland wurde für ihn zur Heimat. Wie das? Ich glaube, weil er begann, die Menschen hier zu lieben. Weil er begann, den Menschen hier zu dienen und sie von Herzen zu lieben. Auch in der Gemeindegründung. In Frankfurt leben unfassbar viele Menschen auf der Suche nach Heimat. Ihnen ist Gott fremd, ihnen ist das Leben fremd und vielen ist auch Deutschland fremd. Aber durch das Evangelium und durch die Liebe einer Gemeinde können auch sie lernen, Wurzeln zu schlagen. Hilf auch du anderen, das zu entdecken. Nur in Gott und in seiner Heimat können wir ewige Wurzeln schlagen. Und dazu musst du kein Gemeindegründer sein. Hilf anderen, hier in Gemeinde anzukommen, sich da wohlzufühlen, wo Christen sind. Oder tu das in der Arbeit oder in der Familie, auch für deine Kinder. Vielleicht liegt dir das. Auch das ist eine Gabe, anderen helfen, sich wohlzufühlen, sie irgendwie so ganz natürlich wertzuschätzen und sie dabei merken zu lassen, dass das von Gott kommt. Und ich glaube, als Gemeinde sind wir damit gesegnet. Wir haben einige unter uns, die das richtig gut machen. Wir erinnern uns vielleicht, was wir die letzten Woche einige Mal gespiegelt bekommen haben, dass sich Menschen hier wohlfühlen. Preis den Herrn dafür. Die Gemeinde soll und kann ein Vorzimmer der Ewigkeit sein. Die Nachfolger Jesu können zeigen, was es heißt, in Gott Wurzel zu schlagen. Und das, egal an welchem Ort und egal unter welchen Umständen. Was ist der Mensch, dass du Gott auf ihn achtest? Der Mensch, er ist auf der Flucht, wenn er seiner eigenen Sünde ausgeliefert bleibt, wenn er an seiner Sünde festhält. Er geht ab seiner Geburt nur in Richtung Tod. Für ihn kommt keine Heimat. Aber Jesus hat die Sünde und hat den Tod besiegt. Jesus, er hat für dich gekämpft. Folge ihm als deinen König, als deinen Gott. Mit ihm kannst du lernen, richtig zu kämpfen. Wir mussten unsere schöne Heimat, den Garten Eden, verlassen, aber Gott hat uns von dort nicht weggeschickt, nur damit wir überleben. Und nicht, damit wir sterben. Gott ist gnädig. Er will, dass wir leben. Lerne beim Kämpfen ihn und seine Gnade. Lerne beim Kämpfen ihn und seine Gaben als deine Heimat kennen. Es ist ein Vorgeschmack für die Ewigkeit. Amen. So lade ich uns ein, zu beten, unseren Gott um Hilfe zu bitten für unser Leben. Und ihn zu loben und zu preisen, da wo er uns geholfen hat. Ich danke dir, dass du mir gnädig bist und dass du uns gnädig bist. Dass du unser Leben willst, dass du uns segnen willst und dass es nicht aufgehört hat, auch da, wo wir sündigen, auch da, wo wir von dir weglaufen und woanders Heimat suchen. Bitte hilf uns, es dir hinzugeben, bitte hilf uns, ja, hinter dir her zu kämpfen, unser Leben zu bestreiten und zu führen, wie du willst, dass wir es führen. Danke, dass wir dich bitten dürfen, danke, dass wir dich loben dürfen für deine Hilfe, dass wir Zuversicht haben können. Danke, dass du mächtig bist, dass du vollkommen mächtig bist und vollkommen liebevoll. Tausendmal Dank dafür und ja, wir loben und preisen dich. Amen. Und ich darf euch den Segen unseres liebenden Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche und wir hören noch auf ein Postludium.